Hallöchen, meine Lieben. Willkommen zur neuen Podcast-Folge von Die Versicherungstherapie. Und ja, wir sprechen heute über Versicherungen, die man benötigt, wenn man ein Haus kauft oder auch eine Wohnung. Ganz egal, ob selbstbewohnt oder eben zur Kapitalanlage. Da gehe ich heute drauf ein. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns im Freundeskreis ist wirklich gerade, was sowas angeht, sehr viel los. Viele kaufen meistens Bestandsimmobilien und sanieren die. Das sieht man hier auf dem Dorf jetzt ganz viel, weil Neubauen ist aktuell ja ein bisschen schwieriger. Und deswegen gehe ich da heute mal drauf ein, weil ich in meinem Freundeskreis genau diesen Bedarf gerade sehe, da eben aufgeklärt zu werden, was gibt es da und was braucht man. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir in die Folge. By the way, ich bin gerade hier im Bett von meiner Tochter und nehme hier die Podcast-Folge auf, weil ich habe kein Büro mehr. Mein Büro ist jetzt das Kinderzimmer von meiner zweiten Tochter. Und das neue Büro, was ich vorhabe als Büro zu nutzen, da kam ich einfach noch überhaupt nicht zu. Und das seht ihr auch an meinem Content, wenn ihr mal meine Reels seht. Mache ich jetzt immer wieder Reels in ganz vielen unterschiedlichen Ecken meines Hauses, weil ich immer gucken muss, wo habe ich da jetzt meine größte Ruhe, wo lungern da gerade meine Kinder rum, wo habe ich meine Ruhe und wo nicht. Aber ja, kleine Insights in mein Haus, in meinen unterschiedlichen Winkel. Und ja, ich bin ja flexibel, ist ja egal, wo ich die Podcast-Folge aufnehme. Aber das wollte ich mal kurz loswerden. Wir hatten jetzt auch den ersten Centerpark-Urlaub hinter uns. Anders als geplant, weil wir mussten leider früher abreisen, weil ein Todesfall in der Familie war. Aber war trotzdem schön. Wir haben das echt super genutzt. In Hüttenhäugde in Holland. Das ist schon krass. Also, was es da alles für Kinder gibt. Also, früher war Happy Wife, Happy Life. Und jetzt ist glückliche Kinder auch glückliche Eltern. So, dann starten wir mal rein in die ersten Must-Have-Versicherungen. Und zwar ganz klar die Wohngebäudeversicherung. Ja, also gegen Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel und man kann optional auch noch die Elementarversicherung reinnehmen, die je nachdem sehr sinnvoll ist. Also eigentlich würde ich schon empfehlen, die eigentlich immer mit reinzunehmen. Außer einer sagt jetzt, ne, wird niemals passieren. Aber ich finde, sowas weiß man halt einfach auch nie. Wenn man da gerade auch in so einem Zürs-Gebiet, so nennt man das, ist, also in einem Gebiet, wo einfach die Wahrscheinlichkeit von Überschwemmungen, Hochwasser und so weiter sehr hoch ist, dann kriegt man meistens dann auch schon gar keine Elementarversicherung mehr oder die ist einfach komplett teuer. Ja, aber eine Wohngebäude, glaube ich, brauchen wir nicht lange diskutieren, dass das auf jeden Fall einer der Must-Have-Versicherungen sind. Ne? Ja, wenn du jetzt neu baust, brauchst du auch eine Feuerrohbauversicherung. Meistens schließt man eine Feuerrohbauversicherung ab, einfach bevor es losgeht, und gibt aber schon mal alle Daten an, wie das Haus dann letztendlich geplant ist mit den Quadratmeter und der Ausstattung und so weiter. Und dann geht das nahtlos über in eine normale Wohngebäudeversicherung. Also man schließt jetzt keine Feuerrohbau ab und wenn Rohbau fertig ist, nochmal eine komplett neue, andere, wo auch immer, eine Wohngebäude, sondern das ist dann ein Vertrag bei einer Versicherung. Es fängt bei einer Rohbauversicherung an und wandelt sich dann bei Fertigstellung direkt um in eine vollwertige Wohngebäudeversicherung. Genau. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Wohnung kauft in einem Mehrfamilienhaus, dann gibt es ja schon eine Wohngebäudeversicherung, weil man ja nur eine Wohnung kauft von dem Haus, was ja schon besteht. Ne, da brauchst du dich dann, denke ich mal, nicht drum kümmern, außer du bietest das an und das will jemand. Ne, aber ansonsten braucht man dann halt nur eine Wohngebäude sich drum kümmern, wenn man halt eben, wie gesagt, etwas baut oder ein volles Haus kauft, egal ob Mehrfamilienhaus oder Einfamilienhaus. Genau, und meistens ist es dann halt eben so, dass es ja schon vom Voreigentümer eine Wohngebäudeversicherung gibt. Und wenn das notariell beurkundet ist, und das passiert wirklich erst Monate nach dem Notartermin, also wirklich, wenn ihr offiziell Post bekommt mit Grundbuchauszug, dann habt ihr die Möglichkeit, erst die Wohngebäudeversicherung entweder zu übernehmen vom Voreigentümer auf euren Namen, oder dann mit dem Sonderkündigungsrecht zu wechseln. Aber erst dann. Ich sehe das jetzt wirklich in meinem Freundeskreis. Also es gibt welche, die haben wirklich im Dezember den Notartermin gehabt und es ist immer noch nicht umgeschrieben. Also das dauert wirklich total. Ja, die Ämter kommen da wirklich kaum hinterher. Wundert euch da nicht, alles gut. Ne? Also erst dann habt ihr die. Ne, ihr könnt natürlich schon vom Voreigentümer mal die Versicherungsunterlagen natürlich anfordern. Das ist sowieso einer der ersten Schritte, ne, um zu wissen, wie ist das Wohngebäude dann auch versichert und damit man auch vergleichen kann. Aber ja, wundert euch da nicht. Wenn aber was kommt, seid da wirklich so schnell wie möglich und kümmert euch drum, weil oft ist das zum Beispiel auch, das war, als mein Mann ein Mehrfamilienhaus gekauft hat, war das so, dass man dann die Post bekommt, dass das umgeschrieben ist und eben auf dieser Seite steht dann eingetragen am. So. Und dieses Datum zählt. Also es zählt für dieses Sonderkündigungsrecht, weil ab diesem Datum hat man dann einen Monat Zeit, sich eine neue Versicherung zu suchen und zu kündigen. Aber oft ist das dann halt schon in der Vergangenheit. Zum Beispiel heute ist der 1.7., sage ich jetzt einfach mal. Man kriegt die Post am 1.7., aber die grundbuchamtliche Eintragung, was im Grundbuch steht, ist am 20.6. passiert. Und bei uns war das aber, dass wir die Frist dann schon verpasst haben. Also das kann halt auch passieren. Dann ist das so. Ja, dann kann man da nichts machen. Wisst ihr, wie ich meine? Also dann hat man ja 4 Wochen Zeit ab dem Datum, aber die 4 Wochen sind längst vorbei. So war das bei uns. Dann mussten wir doch die Versicherung übernehmen, obwohl wir eigentlich wechseln wollten, weil wir diese Frist verpasst haben, ohne dass wir was dafür konnten. Und dann haben wir das einfach ganz normal gekündigt zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Ja, wenn es soweit ist, hilft euch sowieso euer Versicherungsmakler oder Vertreter dabei, ja, aber damit ihr einfach da schon mal so ein bisschen Hintergrundwissen habt. Ja. Ich hätte schon mal verglichen, auch für ein paar Kunden, die hatten noch ein ganz altes Bedingungswerk, wo man vom Preis-Leistungs-Verhältnis gar nicht dran kam. Ne? Da habe ich auch schon ganz oft gesagt, nee, lasst es da. Ne? Zum Beispiel hat eine Kundin, die hatte noch eine ganz, 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 ganz alte Wohngebäudeversicherung, wo Elementarversicherung super günstig mit dabei war, obwohl es jetzt ein Risikohochgebiet ist. Und das war dabei und ich habe eins gerechnet, dann war der Beitrag 5-mal so hoch. Und deswegen habe ich da gesagt, nee, übernimm den Vertrag so, weil dann kann man auch diese guten alten Konditionen meistens behalten. Und dann bin ich da auch fair und ehrlich zu sagen, nee, 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 da habt ihr schon ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, bleibt da. Aber wenn es halt was Günstigeres gibt, dann biete ich das natürlich auch sehr gerne an, ne? Ja, also das ist auf jeden Fall ganz klar Wohngebäudeversicherung als absolutes Must-Have. Dann natürlich auch die Hausratversicherung. Das sichert den Inhalt deiner Wohnung ab. Also Wohngebäude ist wirklich, sag ich mal, das Haus selbst und Grundstücksbestandteile und alles, was man nicht einfach easy so einfach wegtragen kann. Also was wirklich fest mit dem Boden, mit dem das Wohngebäude halt ist. Und Hausrat ist halt alles, was man dann halt bei einem Umzug wieder mitnehmen kann, ne? Oder was wir in der Ausbildung immer gelernt haben, diese Veranschaulichung, wenn man das Haus einmal auf den Kopf stellt, das Dach abmacht, alles, was rausfallen kann, das ist eben der Hausrat. Und ja, wenn man da vor allem gerade in selbstgenutztes Wohneigentum oder Einfamilienhaus geht, dann kauft man da ja jetzt auch hochwertigere Möbel, als jetzt zum Beispiel, wenn man irgendwie vorübergehend in irgendeiner Wohnung ist, wo man nicht weiß, wie lange man da bleibt. Also, ne, dann nistet man sich ja noch mal ganz anders ein und investiert dann natürlich auch noch mal ganz anders in den Inhalt der Wohnung, wo es sich natürlich definitiv lohnt, eine Hausratversicherung zu machen, weil die ist natürlich dafür da, dass wenn zum Beispiel alles abbrennen sollte, Worst-Case-Szenario, dann zahlt die Wohngebäudeversicherung ja das Haus und wie gesagt, die Hausrat den Inhalt. Ne? Und dann kann es natürlich auch sehr existenzbedrohend sein, wenn man von jetzt auf gleich sich neue Möbel kaufen müsste, im Wert von 100.000 Euro zum Beispiel, ne? Mit Küche, mit Betten, mit Schränken. Ne? Also das läppert sich natürlich. Extrem. Genau, und das schützt das, den Inhalt G auch gegen Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel und zusätzlich noch Einbruch, Diebstahl. Über die Hausrat kann man auch noch E-Bikes mitversichern oder auch normale Fahrräder, Glas. Ja, das war's. Ja, genau. So, dann ganz, 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 ganz wichtig, was eher in Bezug auf die Kreditrate irgendwie ist, also sich selbst als Person abzusichern. Also bei Wohngebäude und Hausrat hatten wir ja gerade eher das Materielle, was wir absichern, aber bei der Risikolebensversicherung sind es ja die Personen, die sich absichern. Also das haben mein Mann und ich auch, ne? Zum Beispiel, also eine Risikolebensversicherung, da sichert man sich immer gegen den Tod ab. Ja, also mein Mann hat eine und ich habe eine und dann macht man das oft auf Gegenseitigkeit. Also vor allem jetzt hier ganz wichtig, wirklich bei einer selbstbewohnten Immobilie ist das vor allem bei einem Haus. Ja, selbstbewohntes Haus ist eine Risikolebensversicherung wirklich ein absolutes Must-Have, weil also man sichert sich immer auf Gegenseitigkeit. Das bedeutet, mein Mann ist Versicherungsnehmer und ich bin in dem Vertrag versicherte Person. Das heißt, wenn ich versterbe, kriegt mein Mann dann direkt die Versicherungsleistung. Und auch andersrum. Ich habe auch dann einen Vertrag, wo ich Versicherungsnehmerin bin und mein Mann ist da versicherte Person. Dass ich direkt als Versicherungsnehmerin direkt das Geld bekomme, wenn mein Mann dann verstirbt und man nicht erst noch Bürokratie und machen soll. Weil wenn ich jetzt Versicherungsnehmerin bin und versicherte Person und dann sterbe, muss ja erstmal das Bezugsrecht geklärt werden, dann noch die Sterbeurkunde, ne, alles, weiß ich nicht, ob man noch auf Testamentseröffnung oder was auch immer warten muss, bis man dann das Geld von der Versicherung bekommt. Und so ist das halt einfacher, weil ich bin Versicherungsnehmerin dann, mir stehen alles zu, ne, mir steht das zu und die versicherte Person, ja, ist dann halt quasi Vertragsbestandteil, dass wenn diese versicherte Person verstirbt, kriegt die Versicherungsnehmerin dann das Geld. Und das ist vor allem einfach dafür, dass wenn man ein Teil dann halt Mama oder Papa oder Mann oder Frau dann halt eben verstirbt, dass man dann diese Summe von dem Kredit auf einmal bekommt, damit man dann den Kredit tilgen kann. Weil wenn jetzt wirklich ein Mensch wegfällt, ein Elternteil, dann ist ja auch die Existenz bedroht. Ne? Dann muss immer noch ein Kredit getilgt werden, aber ein Einkommen fällt komplett weg. Man hat da vielleicht zwei, eins, zwei, drei Kinder. Man muss vielleicht aus dem Haus raus, obwohl die da das noch die Konstante ist. Und es ist sowieso schon schwer, einen Elternteil verloren zu haben. Dann auch noch aus der gewohnten Umgebung raus. Und dann schützt man sich da einfach als Familie, dass man sagt, okay, wir machen die Risikolebensversicherung in Höhe unserer Kreditsumme. Und dann gibt es einmal eine Risikolebensversicherung mit einer konstanten Versicherungssumme. Na, wie jetzt zum Beispiel die ganze Zeit 250.000. Das braucht man aber gar nicht, weil wenn man jetzt einen Kredit aufnimmt, dann tilgt der sich ja auch, dann wird der ja auch über die nächsten 20, 30 Jahre ja weniger, also im besten Fall. Und deswegen gibt es eine Risikolebensversicherung explizit wirklich speziell für diesen Hauskauf, dass man mit 250.000, 300.000, 500.000, je nachdem, wie viel das Haus gekauft hat, anfängt und dann wird es aber weniger. Und die Versicherung ist auch wirklich gar nicht teuer. Also ich glaube, wir zahlen jetzt pro Versicherung einmal 6 und einmal 8 € im Monat. Ja, weil die Summe ja auch fällt, weil der Kredit ja auch weniger wird. Also der Sinn und Zweck ist wirklich einfach dahinter, dass egal wann das passiert, also ich hoffe, das passiert nie, aber wenn es passiert, dass man dann immer die Restschuld des Kredites hat. Das, was einfach notwendig ist, damit man das Haus schuldenfrei macht, damit man da wenigstens keinen Kredit mehr zahlen muss. Ne, dass man da einfach keine finanziellen Sorgen und Ängste noch haben muss. Und das ist auf jeden Fall ein komplettes, absolutes Must-Have, wenn man als Familie ein Haus kauft. Definitiv zu 100%. Da kommen halt dann wieder nur Gesundheitsfragen ins Spiel. Ne? Das heißt, auch da muss man nicht komplett gesund sein. Aber wenn man jetzt schon mal eine Krebsdiagnose hatte, wird auch schwierig, so eine Versicherung zu bekommen. Also die prüfen ja nicht wie bei der Berufsunfähigkeitsversicherung irgendwie, ob man berufsunfähig werden kann, ne, aufgrund dieser Erkrankung, sondern wirklich jetzt, wenn man jetzt schon eine lebensbedrohende Krankheit hat, dann ist es schwierig, eine Risikolebensversicherung zu bekommen. Aber wenn man da jetzt mal einen Bandscheibenvorfall hatte, dürfte es eigentlich, sag ich mal, kein Problem sein, ne? Genau. Wenn man jetzt eine Kapitalanlage hat, also sprich ein Mehrfamilienhaus oder auch nur eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, dann braucht man das nicht unbedingt, ne? Weil oft ist das ja dann so, dass auch wenn dann eine Person verstirbt, das trägt sich ja meistens von alleine im besten Fall, ne? Oder man verkauft das Haus, das ist ja kein emotionaler Wert jetzt erstmal für die Familie an sich, ne? Deswegen ist das schon eher ein Must-Have, wenn man so ein Haus kauft. Dann auch ein absolutes Must-Have ist natürlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder auch eine Grundfähigkeitsversicherung. Ne? Irgendwas, was dich absichert, wenn du nicht mehr arbeiten kannst. Ich weiß, man kann es nicht mehr hören, aber es ist einfach so. Ja? Man hat diesen Kredit wirklich 20, 30 Jahre, wenn nicht sogar länger oder kürzer, wie auch immer. Und in dieser Zeit kann halt so viel passieren. Man hat so viel Verantwortung. Und wenn du eben nicht mehr arbeiten kannst, dann hast du kein Einkommen mehr. Und dann, wer zahlt dann die Kreditrate? Ne? Also eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist grundsätzlich wichtig, um auch bei Unfällen und Krankheiten deinen Lebensstandard zu halten, dass du von irgendeinem Vertrag irgendwoher weiter Einkommen bekommst, damit man dein Leben weiterleben kann und dann nicht seinen Lebensstandard komplett auf Null reduzieren muss oder irgendwo dann wieder Abstriche machen muss. Ne? Und gerade wenn man dann Familie hat, ist es halt umso wichtiger, sich da abzusichern und Verantwortung in der Hinsicht zu übernehmen und zu sagen, ja, mir kann auch was passieren und wenn mir was passiert, dann geht es meiner Familie vielleicht auch nicht gut und dann kann man vielleicht den Kredit nicht mehr tilgen, dann muss man auch ausziehen und umziehen und das will ich nicht. Ne? Ich weiß, es ist immer so doof, weil manche bekommen keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr, die haben es versucht, aber aufgrund von Vorerkrankungen ist das schwierig. Ich weiß, es ist immer doof zu hören, es ist ein Must-Have, aber es ist keine Möglichkeit, das umzusetzen. Ich weiß, es ist doof, es gibt ja dann auch noch Alternativen, ne? Aber einfach nochmal so ein Reminder, dann muss man da auch nochmal überlegen, okay, dann muss ich anders dafür sorgen, mir vielleicht einen Puffer aufbauen, dass wenn ich berufsunfähig werde, habe ich mir aber hier 100.000 angespart, vielleicht auch mit einem Depot oder einem ETF-Sparvertrag und davon lebe ich dann erstmal, bis ich einen neuen Plan habe. Also es gibt ja trotzdem Möglichkeiten für sich, dieses Sicherheitsgefühl eben aufzubauen. Okay, dann sammle ich mir 24 Monatsraten vom Kredit zusammen, dass wenn mir was passiert, dass man da dann dran kann. Wisst ihr, wie ich meine? Aber natürlich ist im besten Fall die Berufsunfähigkeitsversicherung, weil die zahlt, egal wann, ob nach einem Monat oder nach einem Jahr, direkt die garantierten 1.800 Euro zum Beispiel jetzt, die man monatlich sich abgesichert hat. Ja, also es ist wirklich enorm wichtig, sich auch darüber Gedanken zu machen und das natürlich auch am besten schon, bevor man einen Kredit aufnimmt. Also hier nochmal ein Reminder, definitiv sich mal bei mir zu melden mit einem Gesundheitscheck, ob eine BU wichtig ist. Wir gehen das mal ganz kurz durch, die Gesundheitsfragen, rechnen das mal, schauen, wie hoch deine Absicherung sein muss und dann kann man immer auch nochmal wieder schauen, ob ihr das macht oder nicht, aber dass man sich einfach mal damit auseinandersetzt, weil wenn du jetzt noch gesund bist, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, eine BU zu machen. Dann ist auch ein absolutes Must-Have ein ETF-Sparplan oder ein ETF-Sparvertrag über die Versicherung. Das ist ganz egal, aber für die Instandhaltungen. Ne? Also irgendeinen Plan zu machen, Instandhaltungen für die Immobilie sich zurückzulegen. Also das ist so, so, so wichtig. Auch wenn man sich jetzt denkt, ich habe neu gebaut, brauche ich jetzt erstmal nichts machen. Oder ich habe es komplett saniert, da fällt jetzt erstmal nichts an. Genau dann muss man starten. Weil ich rechne euch jetzt mal zwei Beispiele vor. Und weil Fakt ist, ein Haus kommt in die Jahre. Ist egal wann, ob nach 15, 20, 30, 40 Jahren, du musst das Haus pflegen, damit es irgendwann wirklich als Altersvorsorge dient, dass man irgendwann mietfrei vielleicht da sein kann. Ein Haus wird auch älter, ja, und immer mal wieder muss man was Neues machen, ja, sei es Fenster, Heizung, Dach, Elektrik, Wasser, Leitungen, was auch immer, ne, und früher oder später kommen die großen Investitionen, da dürfen wir uns nichts vormachen und entweder nimmst du dann wieder Geld auf, ja, sprich, du hast es eigentlich gerade fast geschafft, mietfrei zu sein, du hast den Kredit fast getilgt und dann kommen schon wieder die großen Investitionen und du musst schon wieder zur Bank und dir was nehmen. Variante 1 oder Variante 2, du sparst jetzt schon, für den Fall und hast das Geld dann direkt da, kannst das Geld dafür nutzen und musst eben nicht nochmal zur Bank und bist dann wirklich mietfrei. Dein Haus ist in Schuss und du hast keine weitere Tilgungsrate mehr. Und den Unterschied rechne ich euch jetzt mal. Also, sagen wir einfach mal, in 20 Jahren brauchst du nochmal 40.000 Euro. Variante 1, du gehst zur Bank und nimmst einen Kredit auf 10 Jahre auf mit 4% Zinsen. Das heißt, du kriegst einen Kreditbetrag von 40.000 Euro, hast aber zusätzlich 8.600 Euro Zinsen, die du zurückzahlen musst. Ne? Das heißt, du brauchst zwar nur 40.000, zahlst aber im Endeffekt 48.600, weil die Bank dir das Geld natürlich nicht umsonst gibt. So, das heißt, letztendlich zahlst du ja 48.600 Euro zurück und nicht 40.000. Variante 2, du bist cleverer, siehst es ein und legst 100 Euro im Monat zurück für 20 Jahre, weil du brauchst es ja dann in 20 Jahren. Heißt, du lässt das Geld ja für dich arbeiten. Du zahlst keine Zinsen, sondern du machst Zinsen, zum Beispiel mit ETFs. Die sind ja auf eine lange Sicht rentabel. Das würde ich jetzt nur machen, wenn du wirklich noch mindestens 15 Jahre Zeit hast und dann erst Instandhaltungen machen musst. Wenn du jetzt kurzfristig irgendwas hast, in 5 Jahren sind ETFs nicht das Richtige, dann ist nur das Tagesgeldkonto das Richtige, dann musst du einfach so sparen. Aber nochmal zurück zu unserem Beispiel. Also, du zahlst 100 Euro im Monat für 20 Jahre und der ETF hat durchschnittlich 6% Rendite im Jahr. Das ist gar nicht unrealistisch. Das heißt, du selber zahlst nur 24.000 Euro ein, hast am Ende aber 22.204 Euro, also fast nochmal genau das, was du eingezahlt hast an Gewinn. Ja, das heißt, du hast am Ende ein Kapital von 46.200. Und davon selbst sind 24.000 Euro nur selbst gezahlt. Also du zahlst das Doppelte selbst von deinem eigenen Geld, wenn du das später aufnimmst bei der Bank. Und dann nur die Hälfte, wenn du früh genug anfängst, dann sind das nur letztendlich diese 100 Euro im Monat auf 20 Jahre, sind nur 24.000 Euro und das Geld arbeitet so toll, dass dann nochmal zusätzlich 22.204 Euro dazukommen. Ist das nicht geil? Es macht ja so Sinn. Ich weiß, man hat tausende Baustellen. Dann ist das die BU, dann noch die Altersvorsorge, dann noch Instandhaltungen, dann ist das Leben sowieso teuer und dann will man auch noch reisen und so weiter und so fort. Ich weiß, wie viel Geld soll man noch zurücklegen? Ich weiß. Aber die Zahlen sprechen für sich. Entweder lässt du dein Geld für dich arbeiten oder du zahlst später die Zinsen. So, es bleibt jedem selbst überlassen. Ja, aber das ist einfach eine Möglichkeit, ne, wie man das Geld halt eben für sich arbeiten lässt und später dann die Instandhaltungen damit bezahlen kann. Das gilt übrigens dann auch für Eigentum, selbstbewohnt oder auch Kapitalanlage. Egal, was man holt und kauft, also egal, ob eine Wohnung oder ein ganzes Haus, es muss immer irgendwie instand gehalten werden. Und da muss man sich mal hinsetzen, um mal zu kalkulieren, okay, was braucht man denn wirklich an Geld? Dann braucht man definitiv eine Privathaftpflicht oder eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht. Also eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, die zahlt dann Schäden, wenn sich jemand auf deinem Grundstück wehtut. Wenn du aber ein selbstbewohntes Einfamilienhaus hast, dann ist das in der Privathaftpflicht mitversichert. Also wenn der Postbote sich jetzt, sag ich mal, an einer Treppe hinlatzt bei deinem selbstbewohnten Einfamilienhaus, dann brauchst du keine Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, sondern das ist in deiner Privathaftpflicht mit dabei, weil du dem ja so gesehen einen Fremden dann schädigst. Wenn du aber nicht in dem Objekt wohnst, sprich, du hast wirklich nur Mehrfamilienhaus, wo du nicht selbst wohnst, dann brauchst du für solche Schäden eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht. Also wenn dich jemand dann verletzt auf deinem Grundstück. Dafür ist dann die Haus- und Grundbesitzerpflicht da. Genau. Eine Haus- und Grundbesitzerpflicht brauchst du nicht bei deinem ganz normalen Einfamilienhaus. Dann das letzte Must-Have ist so eine Bauherrenhaftpflicht. Die ist dann letztendlich dafür da, dass wenn du wirklich in Eigenregie, sage ich jetzt mal, baust oder auch sanierst, dann zahlt diese Bauherrenhaftpflicht, wenn sich jemand anderes auf dieser Baustelle verletzt. Ja, also da steht noch irgendwas rum und da fällt jemand drüber und verletzt sich, ne? Oder man buddelt ein Loch und da fällt jemand in ein Loch. Boah, es fällt irgendwas von oben runter auf eine Person. Also wenn sich jemand auf dieser Baustelle verletzt, dann ist diese Bauherrenhaftpflicht wichtig. Das waren die Must-Have-Versicherungen, über die man sich auf jeden Fall Gedanken machen sollte, weil da ist einfach die Existenz bedroht, wenn da etwas passiert. Und jetzt kommen wir zu den Nice-to-Have-Versicherungen. Und da zählt zum Beispiel die Rechtsschutzversicherung zu, weil in dieser privaten Rechtsschutzversicherung gibt es einen Baustein H für Haus und Wohnungen. Ja, den bräuchte man dann, wenn zum Beispiel man auch mal Nachbarschaftsstreits hat oder irgendwas passiert sonst am Haus, wo man halt einfach Schadensersatz prüfen kann. Ne? Also wenn man da einen Rechtsbeistand braucht. Zum Beispiel kam mal jemand bei meinen Eltern einfach die Gemeinde an und meint, ja, hier, weil andere Grundstücke erschlossen wurden, kriegst du jetzt einfach eine neue Hausnummer. Und die alle so, was, wie eine neue Hausnummer? So, und den Nachbarn, die auch betroffen waren, hatten einen Rechtsschutz. Und die haben das über einen Anwalt geklärt mit der Gemeinde und dann hat die Gemeinde das zurückgezogen. Zum Beispiel sowas. Weil manchmal sagt die Gemeinde so, ja, die Straße wird neu gemacht, wir kriegen 20.000 Euro. Na, und wenn das irgendwie, wenn sowas ist, dann hat man halt einfach einen Rechtsschutz, wo man sagt, ja, nee, also das lasse ich mir jetzt nicht gefallen. Ja, da kann man jetzt gegen klagen. Was auch immer. Das ist die normale private Rechtsschutz mit dem Baustein H, wo man sich einfach mal überlegen kann, braucht man das nicht. Wir haben es rausgenommen, unsere Nachbarn sind meine Schwiegereltern und wir haben da für uns dieses Risiko nicht gesehen. Kann sein, dass man irgendwie sich dann ärgert, aber zum Beispiel haben wir es nicht mit reingenommen. Dann gibt es die Rechtsschutz als Vermieter. Ja, also ganz klar, wenn man dann das für Kapitalanlage nutzt und nicht selbst bewohnt, ne, also wenn man da wirklich ein Vermieter ist und da ist ein Mieter in deiner Wohnung und der macht irgendwie Bockmist, ja, und da steht dir irgendwas zu, dann kannst du das damit auch einklagen. Dann tatsächlich auch ein Kumpel, der hat mich gefragt nach einer Bauherrenrechtsschutz. Ja, dass eben, wenn man Gewerke ordert, ne, also ich baue jetzt oder saniere, ne, dann bestellt man ja Handwerker oder Architekten und Ingenieure. Und wenn da irgendwelche Streitigkeiten aufgeht oder ein Baumangel, Mängel oder ne, also wirklich irgendwas in dieser Bauphase ist, dann gibt es da eine spezielle Bauherrenrechtsschutz für. Also es ist dann nicht unter diesem ganz normalen Baustein H mitversichert, sondern da gibt es auch eine separate Rechtsschutz. Die war meinem Kumpel jetzt etwas zu teuer. Ja, das war wirklich, ich weiß es irgendwie gerade nicht mehr, aber ich glaube, das waren echt mehrere, ich glaube so 2.000, 3.000 Euro im Jahr. Ja, kann ich verstehen, dass der es nicht gemacht hat. Und dann habe ich noch so zwei Versicherungen gefunden, ja, die ich jetzt einfach mal nennen wollte, damit man weiß, dass es das gibt, aber meiner Meinung nach jetzt nicht so existenzbedrohend sind. Also einmal eine Bauleistungsversicherung schützt einfach das Gebäude selbst während der Bauphase, ne? Gegen Vandalismus, Unwetter, Materialmängel oder so weiter, ne? Ja, also bei der Bauherrenhaftpflicht ist das ja so, dann schützt man andere, wenn anderen was passiert auf der Baustelle, sage ich jetzt mal. Und bei der Bauleistungsversicherung, ja, schützt man einfach das Gebäude, ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, was da jetzt so viel passieren kann. Da gibt es bestimmt Geschichten. Aber bei der Feuerrohbauversicherung, so hast du das ja dann auch einfach schon mal gegen Feuer abgesichert. Und ja, genau. Und dann gibt es noch eine Mietausfallversicherung. Wenn jetzt ein Mieter mal nicht zahlt. Ne? Also das braucht man jetzt auch wieder nur, wenn man eine Kapitalanlage hat.
Ja, also ich sag mal so, wenn jetzt zum Beispiel das Haus abbrennt oder Leitungswasserschaden ist und dann müssen die Mieter für eine gewisse Zeit umziehen, dann ist diese Mietausfall auch über die Wohngebäudeversicherung mitversichert. Aber nur, wenn es natürlich Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagelschäden sind. Und deswegen hat man diesen Mietausfall. Ja, aber diese separate Mietausfallversicherung, die kann man noch machen. Das ist ein absolutes Nischenprodukt. Habe ich auch noch nie in meinem Leben umgesetzt, also noch nie vermittelt. Die zahlt aber dann halt eben, ja, wenn man einfach irgendwie Bedenken hat, dass dieser Mieter vielleicht nicht zahlen könnte. Ja, oder man selbst vielleicht auch wirklich gar keine Rücklagen hat und gar keinen Puffer hat, dass wenn man weiß, die zahlen nicht, bin ich am Arsch. Ja, so, dann macht die vielleicht Sinn. Aber sonst, für den normalen Fall braucht man das nicht. So lehne ich mich jetzt einfach mal so ein bisschen aus dem Fenster. Wir sind am Ende dieser Folge. Nochmal eine kleine Zusammenfassung. Also, Must-Have-Versicherung, Wohngebäude, dann halt auch Rohbau bei einem Neubau, Hausrat, Risikolebensversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, ETF-Rücklagen, Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, wenn man Vermieter ist, und eine Bauherrenhaftpflicht, wenn man neu baut oder halt eben saniert. Eine Nice-to-Have-Versicherung sind Rechtsschutz, Bauleistung und Mietausfall. Und ja, wenn man halt selbst benutzte Wohneigentümerin ist, ist es halt eben vor allem eher so eine emotionale Absicherung. Also eine emotionale und auch finanzielle Absicherung ist da eher im Fokus. Aber gerade dieses Emotionale. Und wenn man aber Vermieter ist, geht es ja auch irgendwie so ein bisschen um Haftung, Mietausfall, Rechtsstreit. Bekommen einfach nochmal andere Sachen irgendwo auch dazu. Genau, auch noch so ein paar Tipps, ein kleiner Hinweis, weil das ist zum Beispiel auch jetzt einem Kunden passiert, dass beim Kredit, bei der Bank, der Kreditvermittler halt anfängt, dir auch noch Versicherungen zu empfehlen. Und gerade so eine Kredittilgungsversicherung gibt es, dass wenn man den Kredit nicht mehr tilgen kann, weil man irgendwie arbeitsunfähig wird, macht es nicht. Ja, weil das ist ein ganz komisches Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, also mein Kunde zum Beispiel hatte dann irgendwie eine Tilgungsrate von einer Eigentumswohnung irgendwie in Höhe von 1.100 oder so. Und diese Kredittilgungsversicherung hätte 40 € im Monat gekostet, zahlt aber nur 700 € und auch nur, wenn man zum Beispiel arbeitsunfähig ist. So. Ja, dann sichere dich halt lieber optimal ab mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung, mit einer Risikolebensversicherung, die dann für alles greift und nicht nur bezogen auf diesen Kredit. Und 40 € ist im Verhältnis für diese 700 € halt sehr viel Geld. Ja, wenn die jetzt 5 € gekostet hätte, hätte mein Kunde das wahrscheinlich gemacht. Aber es steht halt irgendwie auch in keinem Verhältnis, wenn es dann sowieso nicht die volle Summe absichert. Ja, deswegen seid da vorsichtig, hinterfragt da auf jeden Fall, was euch da auch noch irgendwie zwischen Tür und Angel irgendwie an Versicherungen angeboten wird. Ne? Und vor allem halt weiterer Tipp, guckt da wirklich bei unabhängigen Versicherungsmaklern, die auch wirklich ein bisschen Auswahl haben, sich gut auskennen und nicht da nur gebunden sind an die Produkte von entweder einer Bank oder nur einer Versicherung. Und grundsätzlich, wenn auch noch mal so ein Ereignis passiert, der auch jetzt nicht alle Jubeljahre, ne, wo man dann entweder eine Kapitalanlage kauft oder vor allem auch ein Eigentum, ist ja ein total spannender Prozess, ne, dass man sowas einfach auch noch mal zum Anlass nimmt, um über bestehende Verträge zu gucken und zu schauen, passt da irgendwie noch alles? Muss da vielleicht was aktualisiert werden? Was ist mit meinen Verträgen? Passen die einfach auch nochmal? Das sollte man sowieso einfach bei großen Ereignissen, auch wie bei Geburt eines Kindes, Hochzeit, Gang in die Selbstständigkeit, irgendwie so solche Sachen, sollte man das grundsätzlich einfach auch nochmal überprüfen. Wenn du dabei meine Hilfe brauchst, melde dich da auf jeden Fall sehr gerne. Ich und mein Team, wir bieten da einen kostenfreien Versicherungscheck an. Das heißt, man würde uns einfach mal alle bestehenden Verträge zusenden und wir würden dann schauen, okay, was kann bleiben, was kann weg, was kann optimiert werden, wo kann man Geld einsparen, also so ein kleiner Status quo, was hat man, was kann davon weg oder was bleibt oder was braucht man noch? Und dann schaut man einfach mal ganz entspannt, wie die Situation ist, was man braucht, was kann weg. Genau. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über eine Bewertung und sage, schönen Sonntag noch. Heute ist Sonntag, weil ich nehme ja immer sonntags meinen Podcast auf, aber die Folge kommt wie gewohnt am Mittwoch. Deswegen einfach einen wunderschönen Tag noch und bis dann.